Gude, da sind wir wieder. Euer Lieblingspodcast am Donnerstag. Und heute mit einem wirklich, wirklich, wirklich großen Gast. Also wirklich groß. So um die 1,95 Meter ungefähr. Und stark. Stark, stark, stark wie ein Tiger. Naja, reicht. Sein Arbeitsplatz ist irgendwie immer schon Rheinhessen. Ausbildung hat er hier gemacht, seine ersten Schritte im Job hat er hier gemacht, nur sein Sabbatical nicht. Aber während andere zum Kap der guten Hoffnung reisen, reichen ihm 2 Jahre in Kiel. Über all das sprechen wir heute mit ihm. Mit dem Tor am Tor, mit dem Rurik Gislason der ersten Liga. Wir freuen uns sehr auf unsere Nummer 27, Robin Zintner. Wir sind Johnny und Basti und das ist Einmal Mainzer, immer Mainzer. Der offizielle Mainz 05 Podcast. Let's go.
Ist halt gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr. Son!
Son! That's life, but they need to actually believe in it.
Ja, es ist schon so ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 4. Heute doch nicht mit Andreas Hanke-Olsen, dafür aber mit genauso einem Wikinger, Robin Zentner. Wie geht's dir?
Ja, mit der Einleitung sehr gut.
Wir sind heute dabei nach dem Spiel gegen Leipzig, nach dem Rosenmontagsumzug. Und wir waren sogar in den Podcast-Charts bei Spotify. Vielen Dank dafür. Bewertet uns sehr gerne weiter, gebt uns eine Rezension, sagt euren Freunden und Familien Bescheid. Ja, und da wir heute erst am Mittwoch aufnehmen, da, wie ihr euch denken könnt, die Woche etwas anders war als sonst, wird das Video erst am Donnerstagmittag circa erscheinen. Die Audio sollte aber pünktlich da sein. Neben mir sitzt auch ein neues, altes Gesicht. Robin, woher kennst du den denn schon?
Solange ich denken kann, solange ich hier irgendwas mit dem Profibereich zu tun hatte und solange ist der auch da. Sieht man ihm nicht an, er sieht allzeit jung aus, aber ist schon auch etwas länger hier.
Das ist nett. Den Ball nehme ich gerne auf. Also danke, dass ich anscheinend noch so jung aussehe. Aber ja, wir kennen es tatsächlich schon lange. Ich bin auch schon länger im Verein, nur jetzt halt erst mal vor der Kamera. Und ich heiße Basti. Hallo.
So, wir haben 2 Tage nach Rosenmontag. Letztes Jahr sind wir nicht mitgefahren. Dieses Jahr war es, glaube ich, umso besser. Vielleicht das beste Mal aller Zeiten. Wie war es für dich auf dem Wagen?
Ja, hat sehr, sehr viel zusammengepasst, glaube ich. Super Wetter, super Stimmung, super Spiel vorher von uns. Deswegen konnten wir das richtig genießen und ja, war einfach alles in allem sehr schöner Tag.
Hat es der eigenen Seele so ein bisschen gut getan, nach dem, was man letztes Jahr erlebt hat, zu der Zeit, wo wir so völlig am Boden waren, jetzt so diese absurde Euphorie von allen Leuten zu spüren?
Ja, das ist natürlich das i-Tüpfelchen so, aber wir wissen auch, dass das eine Momentaufnahme ist, dass, wie gesagt, an diesem einen Tag sehr viel zusammengepasst hat mit unserer Tabellensituation, unserem Spiel, dem Wetter, der Stimmung in der Stadt allgemein und dann natürlich auch noch, ich sag mal, positiv angeregt durch alle 05er, die in der Stadt noch vertreten waren. Deswegen, ja, hat viel zusammengepasst, aber wir können das ganz gut einordnen.
Denke ich auch. Wie war es denn dann jetzt, direkt wieder 2 Trainingseinheiten zu haben?
Gut, also ich meine, dafür kommen wir jeden Tag hierher. Das macht uns am meisten Spaß. Aber auch da würde ich gerne das Wetter ansprechen, weil das macht dann auch immer noch viel mehr Spaß, wenn die Sonne dabei ist.
Am meisten Spaß hat es auf jeden Fall am Wochenende gemacht, in Leipzig mit dabei zu sein. Basti, du wartest ja deine Premiere.
Stimmt, also ja, es hat mega Spaß gemacht, das will ich erstmal sagen. Es war einfach auch ein wahnsinniges Wochenende. Ja, ich hatte die Vlog-Premiere. Ich behaupte, es ist ganz okay gelaufen. Das Feedback ist ganz okay. Aber am meisten hat natürlich die Spiel Spaß gemacht, oder?
Ja, also dann am Anfang nicht so. Ja. Aber wo es dann, wo wir gemerkt haben, dass wir besser reinkamen, wo wir auch in der zweiten Halbzeit dann spielbestimmt waren, mehr Chancen eigentlich nur noch gespielt haben als einzige Mannschaft. Und man dann irgendwann gemerkt hat, okay, das wird wahrscheinlich reichen und wir werden jetzt hier auswärts das Spiel drehen, was ja bis dahin auch noch nicht vorgekommen ist. Und ja, deswegen, es war schon ein sehr wichtiger Sieg, auch ein sehr wichtiges Auftreten. Einfach, dass man gemerkt hat, mit was für einem Selbstverständnis wir dann auch Fußball spielen können und auch Spiele drehen können, vor allem Auswärtsspiele auch.
um das mit dem Selbstverständnis aufzunehmen, ist es trotzdem so das klassische Fußballspiel, dass wir arbeiten uns da rein, das, was wir sehr gut können jetzt?
Das haben wir zumindest in den letzten Spielen immer mal gebraucht. Also wir haben es ja auch gegen Pauli gebraucht. Wir haben es jetzt öfter beweisen müssen und haben aber dadurch, glaube ich, auch das Selbstvertrauen bekommen, dass wir es können. Weil es kann genauso gut in die andere Richtung laufen, wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo es nicht so gut läuft, dann gerätst du wahrscheinlich nach 10 Minuten irgendwie 2-3-0 in den Rückstand. Ist uns auch schon mal passiert dort. Deswegen hat das dann auch einfach zu der Situation, zu aber auch dem Mannschaftsgefühl und zu dem Selbstverständnis gepasst.
Ich glaube, eine Tradition, die wir haben, ist eigentlich ein Trikot mitzubringen. Ich glaube, die Tradition reißt zum zweiten Mal in Folge. Du hast kein Trikot für uns dabei, oder?
Doch.
Hast du ein Trikot?
Ja.
Dann zeig mal her.
Soll ich es holen, oder was?
Ja, sehr gerne.
Ich habe ihm gesagt, er soll seine Sachen da hinlegen. Er hat nicht auf mich gehört.
Warte mal, du hast ja nicht so die 5 Sachen da hinlegen.
Ich dachte, ich habe diesen Stapel an Klamotten gesehen und dachte, das ist, gehört alles dazu.
Nee, ich habe tatsächlich mein Fasnachtstrikot mitgebracht.
Oh, die Fans, ich habe mehrere private Nachrichten bekommen, dass sie das gerne kaufen würden, also ja, grundsätzlich.
Aber ich habe auch nur 2 bekommen. Und weil es das erste Jahr war, dass ich überhaupt ein Fasnachtstrikot bekommen habe, habe ich das einfach mal mitgebracht, weil es jetzt, ich habe mich die letzten Jahre da beschwert gehabt, dass ich keins hatte. Und jetzt habe ich eins bekommen und deswegen habe ich das mal mitgebracht heute.
Zeig sehr gerne nochmal in die Kamera.
Jo, sieht man das?
Ist schon echt cool, auch der Schriftzug ist ja
genau,
angepasst.
Schriftzug, die Mütze oben. Gut, ist jetzt nicht so besonders wie das von den Jungs, aber für mich, dadurch, dass es mein erstes war, schon auch ein bisschen besonders.
Aber bist du dann auch so jemand, weil ich gesehen habe, es ist noch ziemlich dreckig, der es gar nicht erst wäscht, um noch so diesen Vibe zu haben, oder ist es jetzt einfach nur gerade Zufall?
Ja, mehr oder weniger Zufall.
Okay.
Also das hängt jetzt zum Auslüften da, aber ja, oft, oder die allermeisten wollen es tatsächlich nicht gewaschen haben, ja, wenn okay, sie dann ein Trikot von mir haben möchten.
Und wie viel hast du noch von dir selbst zu Hause als Erinnerung?
Eigentlich aus jeder Saison, ich schätze so 2 bis 3 hebe ich mir dann immer auf von den Jahren.
Hast du so eins, was auf gar keinen Fall abhanden kommen darf?
Nee, ich bin, also ist schön, wenn irgendwie das erste, das hängt bei meiner Mutter, glaube ich, das 100. Hat auch Sieg oder hat meine Freundin? Ich weiß nicht. Nee, aber es sind Erinnerungen, die sind im Kopf und das andere sind ja nur, ja, dann Geschichten, die man dann zu dem Trikot erzählen kann oder so. Aber am Ende ist das Wichtige, was im Kopf ist und das bleibt.
Erklär mal gern, wie läuft das denn überhaupt grundsätzlich ab? Du hast ja mehrere Varianten an Torwarttrikots jede Saison. Darfst du bei jedem Spiel entscheiden oder wie?
Jein, mehr oder weniger. Also in Abstimmung mit den Schiedsrichtern, die ja dann irgendwie ihr Veto geben bei manchen Farben. Heimspiele sind relativ klar, da kann ich das Blaue spielen. Ich durfte jetzt auch die letzten Jahre immer bei der Farbwahl mitbestimmen. Und ja, das ist auf jeden Fall, habe ich da ein bisschen mehr Freiheiten und ich werde gefragt. Die Spieler kriegen es einfach hingehängt und vorgelegt, aber ich kann da ein bisschen mitentscheiden.
Was ist so deine farbliche Präferenz gewesen bislang?
Ja, dieses Jahr ist schon sehr nah an dem dran, wie ich mir selbst eins gestalten würde, wenn ich könnte.
Sehr schön.
Wo wir es nun gerade haben, es passt zum Thema. Es war eine Frage auch in den Kommentaren. Wie kommt es denn plötzlich, dass 2 Torhüter auf dem Feld das fast gleiche Trikot tragen? War jetzt in Leipzig so. Und
ja,
es haben tatsächlich die Fans in den Kommentaren unter dem Blog auch gefragt, weil man sieht es nicht so oft.
Ich habe es mich auch gefragt, weil manchmal gibt es aus ganz anderen Gründen und wenn es sich wirklich nur minimal ähnelt und wirklich mit sehr viel Vorstellungskraft, dass da der ein oder andere Schiedsrichter darauf besteht, dass wir die Trikots tauschen. So habe ich es jetzt auch noch nicht gehabt, aber ja, wenn man ehrlich ist, wie oft dann auch wirklich 2 Torhüter ununterscheidbar in einer Aktion stattfinden, ja, wahrscheinlich so selten, dass der Schiedsrichter sich auch gedacht hat, okay, lass die mal in ihren Trikots spielen.
Ja, er stand doch dann sogar am Ende vor deinem Tor noch, oder? Am Ende Ecke war er ganz vorne.
Ja, aber selbst dann mit dem Videobeweis im Moment, glaube ich, ja, kann man da drüber hinwegsehen und die Regeln sein lassen.
Ich habe dich auch noch erkannt. Also war es sehr okay, schön.
Sie können Meister werden, das ist nicht das Problem. Ich glaube, dass Kaiserslautern einmal das auch geleistet hat. So, warum meins nicht?
Dann gehen wir mal direkt rein. Wie war denn so deine persönliche Fußballsozialisierung? Wie bist du denn aufgewachsen?
Okay, wie bin ich aufgewachsen? Auf dem Bolzplatz auf jeden Fall. Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe. Mit meinem Bruder zusammen auf dem Bolzplatz bei uns und dann auf dem Hartplatz in Eltville bei meinem Heimatverein, Heimatort. Ja, und da eigentlich so, wie ich mich erinnern kann, sobald ich Zeit hatte und raus durfte und waren wir auf dem Bolzplatz und haben Fußball gespielt oder waren halt irgendwo draußen und haben mit irgendwelchen Ackeln oder Dosen oder sonst irgendwas durch die Gegend gekickt. Fußball war immer präsent, war immer, ja, lief im Fernsehen, wobei ich immer nicht so die Geduld hatte, mir so ein ganzes Spiel anzugucken als Kind. Aber ja, also soweit ich zurückdenken kann, war Fußball präsent.
Das heißt, wenn du sagst, du hast nicht die Geduld gehabt, das im Fernsehen zu gucken, hast du auch nicht die Geduld, das vor Ort dir anzugucken?
Nee, ich war ein relativ ungeduldiges Kind und auch sehr, ja, energiegeladen, würde ich sagen. Und deswegen war Stillsitzen für mich in jeglichen Situationen, ob beim Essen, in der Schule oder halt auch beim Fußballspiel oder beim Fernsehen, nicht meine höchste Kunst.
Das passt ja so ein bisschen dazu, dass du erzählt hast, dass du früher auch nicht als Torwart begonnen hast, wie wahrscheinlich die meisten Torhüter, sondern als Stürmer, oder?
Genau, ja. Also ich musste zwar, weil ich immer so der Jüngste war bei uns in unserem Viertel, musste ich immer ins Tor gehen. Aber im Verein wollte ich dann doch lieber im Sturm spielen und war auch immer einer der Schnellsten. Und deshalb war es Tore schießen auch zu dem Zeitpunkt zumindest noch relativ leicht.
Ich glaube, bei einer der Schnellsten müssen wir direkt mal mit einer Story von Basti noch einsteigen.
Stimmt. Ich musste wirklich eben lange überlegen, wann es war. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann mich daran erinnern, dass vor vielen Jahren hier mal Axel, glaube ich, Sprintmessungen durchgeführt hat im Kader oder Antrittsgeschwindigkeitsmessungen und mich gefragt hat, wer denn der Schnellste ist im Kader. Und ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Leute geraten, alle waren falsch. Und dann hat Axel gesagt, die schnellste Antrittsgeschwindigkeit, ich glaube, auf 20, 30 Meter hast du. Mhm. Also der gesamte Kader, alle Stürmer, keiner ist so schnell wie du. Ist das immer noch so und wie kommt das?
Also das ist bestimmt schon fast 10 Jahre her, glaube ich.
Naja, 10 nicht.
Doch.
Meinst du?
Das war in meinem 2015. 15, ja, 16, will. Irgendwo im Archiv findet man das bestimmt, okay, wenn man will. Da war das so. Ich glaube nicht, dass das noch der Fall ist, nee. Einfach dem Grund geschuldet, das ist nicht in meinem Trainingsalltag so intensiv enthalten ist wie bei den Jungs. Und ich mit Sicherheit immer noch relativ schnell bin, aber mit Sicherheit nicht mehr der Schnellste.
Um jetzt vielleicht den Rest des Kaders zu verteidigen, muss man dazu sagen, dass Axel auch angefügt hat, wenn wir die Strecke um 10 Meter verlängern würden, du direkt runterrutscht.
Das glaube ich also nicht, hätte er mal machen können. Ja.
Okay. Aber grundsätzlich ist das schon ein großer Punkt für dich, oder? Diese Athletik. Also wenn ich mit den Jungs mal so im Kraftraum stehe, dann erzählen auch viele, dass du beim Bankdrücken mit Abstand der Stärkste bist.
Boah, das weiß ich gar nicht, weil wir das auch nicht so regelmäßig machen. Wir sind ja jetzt nicht hier, um möglichst uns zu pushen, wer hier mehr Liegestütze oder mehr Bankdrücken kann. Aber ja, Athletik im Allgemeinen ist für mein Spiel wichtig, ist für mich wichtig, ist auch für mein Wohlbefinden wichtig, weil ich mache das auch nicht nur, weil ich hier jetzt Fußball spiele, sondern mir macht das auch Spaß. Ich trainiere auch gerne. Und ja, deswegen ist es schon, wird auch mit Sicherheit nach dem Fußball noch eine Rolle in meinem Leben spielen.
Kommst du dann mal bei Markus Rühl vorbei?
Wenn er mich einlädt, ja, aber da hätte ich dann doch irgendwie so ein bisschen Bedenken, dass ich da alt aussehe.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder zurück in deine Jugendkarriere. Ab wann war denn für dich dann final klar, okay, vielleicht ist Torwart die bessere Position?
Ich würde sagen, da war ich so um die 10, 11 Jahre alt. Da hat es mir auf jeden Fall immer mehr Spaß gemacht. Habe aber immer noch auch super gerne im Feld gespielt. Und War aber durch auch meine Schnelligkeit, wurde ich relativ viel gefoult und es war, glaube ich, so ein Schutzmechanismus meines Vaters, der gesagt hat, hier willst du nicht mal lieber ins Tor gehen, da wirst du nicht so oft umgetreten. Und ja, wie gesagt, mir hat beides Spaß gemacht und es hat dann, ja, ich habe dann auch beim Mainz sogar in den ersten, ja, zumindest im ersten Jahr noch des Öfteren auch im Feld gespielt. Die erste Halbzeit an dem Tor, zweite Halbzeit im Feld oder so, das war in der Jugend dann auch noch möglich. Aber ja, dann war relativ schnell auch klar, dass wenn ich das weitergehen will, dann mache ich das im Tor.
Aber also du wurdest ja gescoutet vermutlich bei irgendeinem Spiel. Warst du da im Tor oder warst du dann draußen?
Nee, da war ich im Tor. Das war ein Hallenturnier von der Kreisauswahl. Ja, und da wurde ich dann ein paar Wochen später angerufen, hatte aber dann einen Bänderriss im Daumen und habe dann erstmal 2-3 Wochen im Feld mittrainiert. Und dann wurde eigentlich schon gesagt, okay, machst jetzt mal ein Torwarttraining, aber wir würden dich gerne im Sommer auf jeden Fall holen. Und dann habe ich mein erstes Torwarttraining gemacht und das war, weil ich hatte ja auch bei Eltville nie Torwarttraining gehabt oder so. Und ich war sehr, sehr schlecht, glaube ich. Und meine Mutter hat mir bei der Heimfahrt auch nicht so große Hoffnung gemacht, dass das jetzt was wird im Tor. Aber irgendwas haben die Leute in mir gesehen und haben mich dann trotzdem geholt für den Sommer. Und ja, dann konnte ich das erste Mal richtig, vorher bin ich halt einfach durchs Tor gesprungen und habe versucht, den Ball abzuwehren, aber ohne irgendwie ansatzweise eine Technik zu haben oder so.
Wer genau war das dann damals?
Ich glaube, es war Reinhold Engel, aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, wer da Torwarttrainer war.
Und wie ist es dann grundsätzlich abgelaufen? Weil mittlerweile kennen wir das ja, hier direkt neben uns ist ja jetzt quasi so ein kleiner Platz nur fürs Torwarttraining. Ich gehe mal davon aus, das gab es damals noch nicht.
Nee, wir hatten, als ich kam, oben noch einen Hartplatz und den jetzt alten Kunstrasen, damals neu. Also das war, wie gesagt, 2006. Da war der noch relativ gut, der Platz. Der ist jetzt nicht mehr so, glaube ich. Ich weiß nicht, ich war jetzt länger nicht oben. Vielleicht ist er auch schon nochmal neu gekommen. Aber ja, da haben wir dann Torwarttraining gemacht. Wir hatten damals auch noch im Wechsel immer, haben wir in Bretzenheim trainiert und hier. Ich glaube, einmal die Woche hier und das Torwarttraining war auch hier und sonst war aber in Bretzenheim das Mannschaftstraining. Und es war, ja, war dann, ich weiß noch, das war oben auf dem Kunstrasen hinten in der Ecke. Da war mein erstes Torwarttraining, an das ich mich erinnern kann.
Und wie ist das dann von der Abstufung her? Also hattet ihr einen Torwarttrainer für U10 bis U14 oder wie war das strukturiert?
Ja, so ungefähr. Also da wurde das in ein paar Jahrgänge aufgeteilt. Wie genau das jetzt, wie die Abstufung war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber es war dann auch schon relativ früh so, dass ich, glaube ich, mit 14 oder 15 auch das ein oder andere Mal dann schon mit dem Kuni trainiert habe. Und das wurde dann alles so ein bisschen zusammengelegt. Also ich würde schätzen, wir waren so U15, U16, dann teilweise hoch bis zur zweiten Mannschaft, dass wir da einmal die Woche oder so mit denen auch schon trainieren durften und ja, einfach sehen konnten, was wir leisten müssen, um dahin zu kommen, wo die sind.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Wie kannst du dich noch so erinnern an das erste Torwarttraining oder gescheite Aufeinandertreffen mit Kuni? Weil das ist ja schon ein Mensch, der auf jeden Fall einen sehr starken Eindruck hinterlässt.
Ja, also ich hatte früher echt schon ein bisschen Angst vor ihm, glaube ich, so als Kind. Weil er natürlich auch ja, sehr hartes Training gemacht hat zum einen, aber auch sehr viel abverlangt hat und auch keine Gnade kannte. Und deswegen war es schon gefürchtet, aber es war natürlich auch eine Ehre, von dem Torwarttrainer der Profis trainiert zu werden und zu zeigen, was man bereit ist zu tun, um dann irgendwann selbst Profi zu werden.
Hat man da auch direkt so einen Unterschied in der Herangehensweise gemerkt oder war das schon, dass Kuni den restlichen Torwarttrainern quasi vorgegeben hat, wie sie vom Stil her zu führen haben?
Naja, es sind ja so ein bisschen andere Ansprüche, die Jugendtorhüter zu Profitorhütern haben. Ne? Also wie ich ja schon gesagt habe, ich hatte nicht wirklich eine Torwarttechnik, die muss ich ja erstmal lernen. Und da ist es natürlich wichtig, dass du einen Torwarttrainer hast, der dir die Technik ruhig erklärt und keiner, der da jetzt erstmal 20 Bälle draufschießt und sagt, hier, guck mal, was du halten kannst und was nicht. Deswegen war die Herangehensweise schon eine andere, aber so das, was er von einem Torwart erwartet und sehen will und wie er einen Torwart in seinem Gesamten ja, sich da vorstellt, ich glaube, das hat Kuni schon relativ zu verstehen gegeben, allen, wie er die Jungs haben will.
Was denkst du, ist dann so der entscheidende Faktor, warum wir hier in Mainz, da werden wir gleich noch zu kommen, in deiner Karriere ja auch, immens viele Bundesliga und gute Torhüter produziert haben?
Ja, mit Sicherheit hat das mit diesem Anspruchsdenken zu tun, was vorgelebt wird, aber auch mit dem, ja, mit dem Scouting, mit den Trainern und dann auch mit den Charakteren, die dann auch zu Mainz 05 kommen und das hier annehmen, was hier gefordert wird. Und ja, das wird auch schon ja, einfach so vorgelebt, dass es die richtigen Jungs oder richtigen in Anführungszeichen für die Sache halt richtigen Jungs und für den Verein, dass die rausgesucht werden und gefördert werden und dass ja, der Kuni anscheinend auch ein sehr gutes Auge hat, wen man da ja, weiter fördern sollte und bei wem es vielleicht nicht ganz reicht.
Dann kommen wir mal zur Zeit in der U17, also die ersten Male, wo wir es jetzt auch noch gut nachverfolgen können. In der U17 und in der U19 warst du eher noch die Nummer 2 hinter Yannick Huth, dann aber irgendwie auch öfters im Kader der U23. Erklär mal, wie es dazu gekommen ist. Da muss ja irgendeine Gewichtung gegeben haben.
Ja, ich war sehr viel verletzt. Also ich meine, wir sind in die U17-Saison gestartet. Entweder war ich von Anfang an verletzt oder im Laufe dessen und dann war eigentlich immer so die Regelung, okay, wir machen 2-2, also zwei Spiele Yannick, zwei ich, also so ein bisschen ein Heim-, ein Auswärtsspiel. Und ich war aber in der Zeit lange, lange verletzt. Ich glaube, insgesamt in diesen 3 Jahren fast 1,5 Jahre verletzt. Und ich hatte dann aber das Glück, beziehungsweise ja, die glückliche Fügung, dass ich dadurch, dass ich früh eingeschult wurde und mit und unser erster Jahrgang G8 war, konnte ich mein Abi dann mit 17 machen und mich ab dann auf Fußball konzentrieren. Und das war natürlich der Vorteil, dass die zweite Mannschaft auch lieber 3 Torhüter im Training hat. Und für mich der Vorteil, dass ich auf professionellen Bedingungen dann trainieren konnte, mich auf Fußball konzentrieren konnte und ja, einfach meinen Fokus komplett darauf legen durfte. Und deswegen ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist. Und wenn es dann gepasst hat, habe ich das ein oder andere Spiel unten gemacht. Aber ich war dann, ja, auch, glaube ich, durch meinen Trainingsfleiß war ich gern gesehener Trainingsgast. Aber ja, vielleicht auch nicht so überzeugend in den Spielen gewesen, dass der Trainer gesagt hatte, er will mich jedes Mal sehen. Und deswegen habe ich einfach nicht so viel gespielt.
Wie war das grundsätzlich? War das eine sehr offene Kommunikation? Wenn du jetzt sagst 2-2, klingt es ja so, als würde man sagen, okay, man sieht euch auf einem Level und jetzt schauen wir mal ein Jahr lang, wer sich durchsetzt und der kriegt dann quasi den Benefit of the Doubt, so nach dem Motto, er schafft vielleicht mehr. Mhm. Wurde das so offen mit euch kommuniziert, was die Zukunftsplanung sein könnte?
Boah, nee, nicht wirklich, weil sich im Fußball das natürlich auch alles immer so schnell ändert, ne? Also, wie gesagt, dann hast du Verletzungen, dann hast du vielleicht einer, der sich irgendwie deutlich besser entwickelt als der andere, weil in der Jugend ist es schwer vorherzusehen. Aber da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das so offen kommuniziert wurde. Es wurde einfach immer gesagt, okay, zeigt euch, gebt euer Bestes und am Ende kommt das, was bei rumkommt, kommt bei rum. Also es war für mich auch nicht so entscheidend, was jetzt irgendjemand sagt zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, sondern ich wusste, dass am Ende das Entscheidende ist, was ich mache und was ich aus der Situation mache. Und das war jedes Mal so, weil es gibt immer wieder Rückschläge und dann bist du dafür verantwortlich, wie du damit umgehst, weil die kommen sowieso und du kannst nicht entscheiden, wann sie kommen manchmal und du kannst nur entscheiden, wie du damit umgehst. Und deswegen habe ich das versucht, immer klar, man lässt es trotzdem an sich ran, gerade in dem jungen Alter und wenn so viel auf dem Spiel steht, ich meine, es ist ja irgendwie die Zukunft, die da und natürlich auch die letzten 10 Jahre, die man investiert hat oder vielleicht 8 oder so. Ja, aber das wurde nicht so kommuniziert.
Du hast dich jedenfalls dann erstmal zumindest in der U23 durchgesetzt, hast dann in der dritten Liga auch mitgespielt, also erst noch Aufstiegsrunde Regionalliga Südwest, dann aufgestiegen in die dritte Liga und dort wurdest du dann final zum Stammtorwart der U23, hab dann sogar den Klassenerhalt geschafft, also eigentlich, wenn man sich so von außen jetzt nochmal anguckt, lief alles sehr, sehr gut in deinem Alter. Warum ging es dann trotzdem zum Ligakonkurrenten, also auch Drittligisten Holstein Kiel für eine Laie?
Ja, zum einen, weil ich hier nicht vorgesehen war als Nummer 3. Da war dann der Yannick vorgesehen als Nummer 3. Und dann, weil ich den Vorteil auch gesehen habe, mal in der Herrenmannschaft zu spielen. Also es hat eigentlich dann ganz gut gepasst. Ich hätte das auch nicht gemacht, wenn es nicht so eine gute Anfrage gewesen wäre. Kiel war damals in der Relegation gescheitert zur zweiten Liga. Ich habe einfach gesehen, das ist eine gute Mannschaft. Das ist wirklich mal eine neue Erfahrung. Ich habe ein Jahr dritte Liga gespielt. Klar, wenn man dann noch, und ich war aber jetzt auch nicht so ein super Talent, dass man sagt, boah, der muss jetzt auf jeden Fall in die zweite Liga oder so. Deswegen dritte Liga, da war schon das Level, wo ich hingehört habe zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Anfrage relativ spät auch, weil damals Kenneth Kronholm sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und Kiel reagieren wollte und musste. Ja, und deswegen habe ich das dann relativ spontan gemacht und ja, so kam das.
In der ersten Saison hast du dann auch direkt Stamm gespielt. Ich glaube mal einmal, vielleicht ein paar Wochen musst du nochmal auf der Bank Platz nehmen, aber ansonsten eigentlich durchgängig. In der zweiten Saison hat es dann nur noch für 2 Spiele gereicht. Wie ist das passiert und war das vielleicht dann auch so ein bisschen das Lehrgeld, was ganz gut war für deine nachfolgende Karriere?
Das habe ich eigentlich schon in der ersten Saison bezahlt, wo ich dann die paar Wochen schon mal auf der Bank gesessen habe, weil ich da einfach ja gemerkt habe, also zum einen habe ich noch nicht diese, also hat mir ein bisschen die Umstellung gefehlt. Ich meine, ich war das erste Mal von zu Hause weg, alleine leben. Bei einer Herrenmannschaft ist nun mal was anderes als bei einer zweiten Mannschaft. Auch die Ansprüche sind andere, die Fans sind natürlich viel oder sind überhaupt da. Ich meine, hier bei einer zweiten Mannschaft, das interessiert dann nicht so viele. Ne? Und da war das ganz anders und dann lief es sportlich nicht so und dann ist das Erste, was du machst, ist halt mal ein Torwart irgendwie wechseln. Und das habe ich dann aber schon in dieser ersten Saison verstanden gehabt und auch, was es dann heißt, bei einem Club so in erster Riege zu stehen. Und nicht so langsam rangetastet über die zweite Mannschaft. Also und in der im zweiten Jahr war es eigentlich so, dass es ja auch von Mainz 05 gewollt war, dass ich nochmal da bleibe. Für mich, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gemacht, aber es war so eine, ja, ich hatte jetzt auch nicht die großen Alternativen, dass ich irgendwie was groß anderes gemacht hätte und habe halt gesagt, okay, ich wusste, dass es schwer wird, aber ich wäre trotzdem davon ausgegangen, dass ich spiele. Dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, war natürlich ein Schlag ins Gesicht. So, ich habe natürlich gedacht, okay, ich spiele ein Jahr dritte Liga bei Kiel und kann mit denen vielleicht was erreichen. Wir sind dann am Ende irgendwo im Mittelfeld gelandet, aber komme dann zurück und kann mich hier wieder zeigen. Und dann habe ich die Chance halt nicht bekommen und war dann wieder bei Kiel und spiel dann nicht. Und das war natürlich ja, alles andere als irgendwie gute Voraussetzungen für das Jahr, wo du aber dann trotzdem durch musst und versuchen musst, das Beste draus zu machen. Also ich habe dann einfach versucht, mich so gut es geht weiterzuentwickeln, individuell ja einfach das Jahr nicht irgendwie verstreichen zu lassen, nur weil ich jetzt nicht im Fokus liege, weil ich nicht spiele. Aber ja, das gemacht, weiter trainiert, weiter Gas gegeben, mich verbessert und das war auch 100% die richtige Entscheidung, weil ich dann auch bereit war, als ich zurückkam, mich hier wieder zu zeigen.
Aber alles in allem, also wir waren ja jetzt gerade in Kiel, da hatte ich das Gefühl, du hast noch ein paar sehr gute Verbindungen dahin, also alles in allem war es aber trotzdem eine sehr schöne Zeit für dich, oder? Also in der Stadt und mit den Leuten, meine ich jetzt.
Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe da wirklich ja, sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt, Freunde auch, mit denen ich jetzt immer noch Kontakt habe. Deswegen, es war fürs ganze Leben gesehen. Dann aber natürlich auch mit dem Ausgang, den es genommen hat, dass ich jetzt Bundesliga spielen darf, kann man darüber natürlich ja, anders reden, als wenn es jetzt vielleicht der Knick gewesen wäre, der mich die Karriere gekostet hätte. Also jetzt mit dem Hintergrund kann ich da sehr entspannt und auch wirklich mit schönen Erinnerungen zurückblicken.
Dann kommst du ja zurück zu uns und ich muss selbst mal gucken, weil es waren so viele Spieler, die auf einmal dann bei uns im Kader waren, die quasi in deiner Konkurrenz waren. Also als Nummer 1 hatten wir René Adler, dann hatten wir Florian Müller wahrscheinlich als 2, Yannick Huth als 2 oder 3, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und hinter euch Vieren lauerte auch dann schon der junge Finn Dahmen. Hast du dir da ernsthaft, als du mit 2 Spielen zurückgekommen bist, Chancen ausgerechnet, dass du da Bundesliga spielst?
Vielleicht nicht direkt, aber ich habe mir schon Chancen ausgerechnet, irgendwo meinen Platz in dieser Hierarchie zu finden, weil ich ja auch die Jungs kannte, so aus den vergangenen Jahren, auch wie gesagt, dritte Liga, wir auch gegeneinander gespielt, geguckt und so. Und ich wusste ja trotzdem noch, was ich kann und wie ich mich trotzdem auch in dem Setting weiterentwickelt habe in den letzten 2 Jahren. Mhm. Ich hatte nur das Gefühl, dass das vielleicht nicht so registriert wurde, weshalb ich ja dann auch anfangs, als ich von Kiel zurückgekommen bin, hier bei Mainz in die zweite Mannschaft gesteckt wurde. Wo du natürlich das erstmal als Rückschlag annimmst, weil ich ja aus der ersten Mannschaft als dritter Torwart gegangen bin und 2 Jahre später zurückkomme und mich wieder in der zweiten Mannschaft finde. Und da habe ich natürlich schon gedacht, okay, das wird jetzt ganz schön schwer. Habe aber dann die ersten, ich glaube, 2-3 Wochen, die ja auch die zweite Mannschaft früher angefangen hat mit der Vorbereitung, hier mit trainiert und habe das dann auch so angenommen. Habe dann auch gedacht, okay, ich spiele jetzt hier das Jahr und gucke, wie es dann weitergeht. Und versuche mich halt zu zeigen, weiter zu verbessern und habe dann aber sobald dann die erste Mannschaft angefangen hat, auch wieder bei der ersten Mannschaft mittrainiert, wo wir dann zu viert waren. Ich glaube, Yannick war damals, der hatte die letzten Spiele gespielt. Deswegen hätte ich jetzt die Reihenfolge anders gedacht.
Es war auch schwierig, ehrlicherweise.
Genau, also Yannick hatte ja die letzten 7 Spiele unter Martin noch gemacht. Dann wurde Sandro Trainer, René geholt, Yannick Nummer 2, Flo Nummer 3. Ja, und ich dann, glaube ich, so angedachte Nummer 4. Und dann hat sich das aber in der Vorbereitung, habe ich dann wirklich fast immer mittrainiert, Trainingslager mitgefahren. Und da war dann, habe ich auch, glaube ich, eine ganz gute Vorbereitung gemacht und wusste dann auch, dass ich auf einem ähnlichen Level bin wie die anderen. Und deswegen habe ich das dann auch nicht die restliche Saison so schwarz gemalt, wie ich sie vielleicht am Anfang gemalt hätte.
Ist vielleicht, du erzählst das hier, finde ich, fast ein bisschen zu locker für die Situation, weil ich finde schon, also das in dem Alter angefangen, vorher mit diesem Gedanken, so ich, oder wenn ich es mal zusammenfasse, so ich vertraue meinen eigenen Stärken, ich glaube an mich, ich arbeite oder so, war das echt so der Schlüssel vielleicht, diese Mischung aus Ruhe und Ehrgeiz, die du dann hattest?
Die Überzeugung war natürlich nicht immer da. Also natürlich zweifelst du extrem und du machst ja auch schon irgendwie Gedanken, okay, was kann ich sonst machen, wenn es jetzt nicht klappt. Aber ich habe das auch immer wieder eingetrichtert bekommen, dass Fußball schnelllebig ist, Fußball alles passieren kann und ich ja auch immer wieder gesehen habe und vielleicht auch in Kiel gedacht habe, okay, ich spiele jetzt, also es hat jetzt keine Leistungsgründe, warum ich nicht spiele. Es könnten beide spielen. So, wir sind auf einem ähnlichen Level. Er hat halt mehr Erfahrung gehabt. Er war auch in Kiel damals, war er einer der absoluten Fanlieblinge. Sowas spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und deswegen habe ich gedacht, boah, es ist kacke und es ist sehr ärgerlich, aber vielleicht geht es ja weiter. Aber es bringt ja auch nichts nicht, also aufzuhören. Für mich war das, hat es nie, habe ich nur einen Gedanken daran verschwendet, irgendwie, dass es nicht klappen könnte. Sondern das war klar viel Frustration, viel nachgedacht, was es werden könnte. Aber sobald ich auf dem Fußballplatz stehe, dann haue ich alles rein. Und das war schon immer so. Und das war auch das, was mir dann geholfen hat, das durchzustehen. Ja.
Darauf wollte ich hinaus. Ich war halt einfach, es hörte sich so einfach an. Und ich finde das halt eine besondere Leistung und auch einen besonderen Charakterzug, der dich wahrscheinlich dann auch im Nachhinein dahin gebracht hat, wo du jetzt bist.
Oder wahrscheinlich, ja. Aber es war natürlich nicht so leicht. Also weil, wie gesagt, du bist irgendwo von zu Hause weg, die anderen studieren, machen irgendwie ein Auslandsjahr oder fangen an zu arbeiten, Ausbildung. Und du hängst ja dann irgendwie so diese Zeit in der Luft, wo du überlegst, okay, was ist jetzt, wenn es nicht klappt? Habe ich dann die letzten 8 Jahre verloren? So, und also das ist schon schwer. Aber die Gedanken waren nie so nachhaltig. Also für mich war immer klar, okay, ich spiele Fußball. Dann gehe ich halt einen Umweg über, keine Ahnung, Belgien, zweite Liga oder irgendwie sowas. Also ich hätte wahrscheinlich sehr viel in Kauf genommen, um das am Ende doch zu erreichen.
Ich kann mir vorstellen, dass auch so das Alltag im Training sehr, sehr intensiv war. Wenn ihr sagt, ihr seid zu viert, ihr seid alle auf einem ähnlichen Leistungsniveau, wie lief das denn überhaupt ab? Also wart ihr alle die ganze Zeit völlig überm Limit, oder?
Nee, wir haben uns ja auch so alle gut verstanden. Also es war ja klar, okay, René ist Nummer 1. So, der spielt sowieso. Und dahinter hatte sich das dann so ein bisschen durch Verletzungen auch ergeben, wie wir in die Saison gestartet sind. Also ich meine, Flo hatte schon in der Saison davor irgendwie ein bisschen Hüftprobleme gehabt. Yannick hat sich in der Vorbereitung an der Hand verletzt. Und so hat sich das zum ersten Spieltag hin fast von selbst ergeben, dass ich als Nummer 2 hinter René in die Saison bin, was natürlich am Anfang nicht so vom Verein gedacht war und auch in, glaube ich, unserer Hierarchie oder in unseren Hierarchiegedanken erstmal nicht so vorgesehen war.
René grundsätzlich, wie war das dann? Weil, also das ist ja schon ein Spieler, der außerhalb unseres Niveaus eigentlich war von Mainz 05. Ein Spieler, der, ich weiß es jetzt nicht auswendig, bestimmt 30, 40 Nationalmannschaftsspiele gemacht hat, der, wenn er ein bisschen weniger verletzungsanfällig ist, vielleicht jetzt so eine Karriere hingelegt hätte wie Manuel Neuer, steht dann auf einmal bei uns im Tor. Von dem konntest du ja sicherlich auch einiges mitnehmen.
Ja, extrem viel. Also sowohl zu dem Zeitpunkt als auch, glaube ich, auch, also für meinen Zeitpunkt als auch für seinen Zeitpunkt, glaube ich, hat er gemerkt, dass das vielleicht die richtige Station ist, und er hat uns, also allen Jungs, so viel weitergegeben. Ich glaube, das wollte er auch. Das war auch so sein Bestreben, wenn wir, klar, wir waren, ich glaube, 22, 22 und 19 oder so. Klar, das macht ja dann auch Spaß, das weiterzugeben und seine Erfahrungen zu teilen und auch den jungen Wilden so ein bisschen zu zeigen, wie man es im Alter macht. So. Und die Rolle hat er überragend angenommen. Und sobald wir Fragen hatten, konnten wir jederzeit zu ihm kommen. Wir konnten seine enorme Arbeitsmoral, seine Einstellung zum Beruf, das waren so viele Dinge, die man da mitnehmen konnte.
Leider hat ihn dann doch wieder seine Verletzungsanfälligkeit eingeholt, woraus du dann aber Profit schlagen konntest und hast dann absurderweise dein Debüt gegen Kiel im Pokal gegeben. Wie war das dann für dich?
Ja, es hat natürlich, krieg jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, ja, es hat natürlich perfekt gepasst. Für mich, für ihn natürlich eine bittere Verletzung, aber zu dem Zeitpunkt dann irgendwie unverhofft auf einmal gegen seinen Ex-Club zu spielen, dann auch noch ein eigentlich ein ordentliches Spiel zu machen und weiterzukommen, war unglaublich schön. Dadurch, dass es ja auch, wie gesagt, 3 Monate her war, dass ich mit den anderen Jungs noch zusammengespielt hatte und von denen natürlich auch fast noch alle da waren, kaum neue gekommen, war richtig schön und war dann ja ein Startschuss für meine Profikarriere eigentlich so richtig, würde ich sagen.
Definitiv, kurz darauf, oder ich glaube 3 Tage darauf war dann dein Bundesliga-Debüt. Und dann noch eine Woche später müssen wir aber noch mal kurz auf eine Sache kommen, die du natürlich sehr gerne dir anhörst. Wir hören einfach mal rein, was du damals direkt nach dem Spiel zu der Szene gesagt hast. Ich denke mal, alle werden direkt wissen, um was es geht.
Sie müssen jetzt schmunzeln. Erzählen Sie doch mal, was da los war nach einer halben Stunde.
Ja, ich kriege einen Rückpass, nehme den Ball an, er hat ein bisschen Backspin. Und ja, dann sehe ich im Augenwinkel halt was Weißes, denke, nach wie vor ist es der Ball. War dann der Elfmeterpunkt. Und der Ball war woanders. Ich hole aus zum Pass, will ihn auf Jean spielen, auf die 6. Und ja, habe keinen Widerstand und ja, dann sehe ich, dass der Ball gar nicht mehr da ist und sich irgendwo befindet.
Was haben die Kollegen gesagt? Und vor allem jetzt nach dem Ergebnis kann man natürlich auch drüber schmunzeln.
Ja, haben gesagt, weiter geht's, nicht schlimm. Ein paar hatten natürlich auch ein Schmunzeln im Gesicht, aber es ist nichts passiert. Ich bin noch rechtzeitig an den Ball gekommen und deswegen ist das dann im Endeffekt halb so wild.
Aber es ist schon klar, dass das jetzt in jedem Jahresrückblick ist, ne?
Ja, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Es haben jetzt schon öfter welche gesagt. Ja, dann ist es halt so.
Also, wir haben auf jeden Fall gehört, du warst sehr, sehr amused über die Fragen von dem Reporter. Wie lange hat dich diese Situation noch heimgesucht?
Boah, immer mal wieder. Also, ich glaube tatsächlich, dem Ausmaß war ich mir nicht bewusst. Vor allem wirklich, dass er jetzt, 2017 war das, ne? 8 Jahre her. Ja, ist schon ein bisschen her, nicht ganz. Ja, wir haben letztens witzigerweise, hat Amindo gesagt, er hat mich irgendwie drauf angesprochen und er war so 14 oder so. Ne? Also ist halt auch witzig, weil er das, glaube ich, auch am Anfang nicht wusste. Dann hat das irgendwie so, ach, das war ja der. Also das war, mittlerweile ist es halt schon so lange her, dass ich einfach mit jemandem, der damals 14 war, jetzt zusammenspiele. Also es ist schon ganz witzig, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich immer mal wieder, werde ich damit in Kontakt kommen und werde darauf angesprochen. Aber je weiter es weg ist, desto ja, egaler wird es mir oder desto mehr ja, finde ich es auch eigentlich ganz witzig, dass es so eine Szene gibt von meiner Karriere, wo man dann so zurückblicken kann.
Also wie der Fragensteller eben schon selber sagt, man kann im Nachhinein darüber lächeln, aber ich muss mal speziell auf die Situation der Frage nach dem Spiel kommen. Wie sehr nervt es einen, wenn dann so ein Reporter so sehr bohrt in der Sekunde und jedes Mal nachfragt und nochmal und nochmal und nochmal.
Ja, damals war das natürlich auch noch was ganz Besonderes, irgendwie ein Fernsehinterview zu geben. Ne? Ich meine, das war mein zweites Bundesligaspiel und da habe ich ja natürlich auch nicht ansatzweise irgendwie Platz für Humor gegeben oder so. Ich habe richtig ernst geantwortet. Ne? Also es war, ich wollte natürlich einfach, dass das auch nicht so hochgebauscht wird, weil ich wollte, dass der Fokus auf was anderem liegt, sondern so auf meiner Leistung und junger Torwart und wie auch immer und nicht über sowas die ganze Zeit gesprochen wird. Deswegen wollte ich das natürlich zu dem Zeitpunkt nicht so, nicht noch mehr draus machen als war. Ja.
Dann am Ende der Saison rotierst du, also hauptsächlich bist du dann Stammtorwart, am Ende rotierst du nochmal raus, René kommt nochmal rein. Letztendlich setzt du dich dann aber in der Folgesaison, da wechselt ihr noch öfter, und dann 1920 setzt du dich so final durch. Mhm. Das muss ja irgendwie auch eine ganz intensive Zeit gewesen sein, weil du nie wusstest, ich mache jetzt einen Fehler und ich könnte wieder für 10 Spiele raus sein, oder?
Ja, war eine sehr anstrengende Zeit. Also sowohl das Nicht-Spielen als auch das Spielen mit dieser Ungewissheit oder nicht die Sicherheit zu haben, okay, wenn ich normal meine Leistung bringe, dann spiele ich, ne? Sondern es war wirklich ein sehr harter Konkurrenzkampf und auch, ja, sobald du irgendwie mal eine kleinere Verletzung hattest oder so, konntest du dir dann nicht erlauben, irgendwie die jetzt zuzulassen und mal ein Spiel Pause zu machen oder so, wenn es dir nicht gut ging oder krank warst oder sonst irgendwas. Deswegen, und dann aber auch damit umzugehen, dass vielleicht nach einer Vorbereitung oder nach einer Wintervorbereitung sich doch wieder für jemand anderen entschieden wird oder so, das waren schon richtige eklige Momente dabei.
Ich denke mal, es hat aber auch euch gegenseitig ja viel gepusht. Was sind denn so die Punkte, wo du sagen würdest, seitdem hast du dich bei denen extrem weiterentwickelt?
Oh, ich glaube, bei allem. Also ich bin mit Sicherheit von Saison zu Saison in meinem Selbstverständnis, in meinem Gesamtbild als Torhüter gewachsen und besser geworden und hoffe, dass das auch noch ein paar Jahre so weitergeht.
Eine Sache, wo du dich auf jeden Fall verbessert hast. Ich glaube, du hast jetzt gegen Bremen zum ersten Mal einen Elfmeter gehalten als Profi, oder?
Nein.
Nee? Boah. Nein. Okay, dann wurden wir vom Kollegen Kirin leider reingelegt. Ja, Kirin war sich sicher, du hast keinen gehalten.
Doch, ich habe in Paderborn einen gehalten.
Okay.
Ja, die haben auch mal in der Bundesliga gespielt, Basti.
Das, ich überlege an, ich denke an diesen Elfmeter.
Meine ich 2019. 2018, 2019, irgendwie sowas.
Wenn du das sagst, glaube ich dir das.
Und dann habe ich meine, gegen Bayern mal eingehalten, da war der Nachschuss aber drin. Ja, also ich habe mit Sicherheit, da ist es keine gute Quote von mir. Aber ich habe, glaube ich, 3 gehalten.
Okay, aber ist das so eine Sache, woran man dann explizit arbeiten würde? Oder habt ihr sogar explizit?
Ja, ich habe echt viele Wochen mit Johnny da dran gearbeitet, Monate. Glaube, da habe ich aber keinen gehalten. Jetzt habe ich mal ein bisschen länger nichts gemacht, jetzt habe ich einen gehalten. Ich weiß noch nicht, wie ich da weitermache. Aber ich habe das Gefühl, und Kuni hat das auch schon gesagt, das kommt irgendwann mit dem Alter.
Mit dem Alter. Wir müssen eigentlich gucken, ob Kuni überhaupt so ein Elfmeterkiller war.
Wenn es mit dem Alter kommt, hält er jeden jetzt.
Ja, also genau, nämlich du hast mal in einem Interview gemeint, das müsste auch schon ein bisschen her sein, dass man als Torwart im Gegensatz zu den anderen Positionen ja erst über dem 30. Lebensjahr seinen Zenit erreicht. Du bist ja jetzt 30.
Ja.
Heißt das, du wirst nur noch besser?
Davon gehe ich aus, ja. Also ich habe das nicht ohne Grund gesagt und ich stehe auch dahinter und ich bin davon überzeugt, dass man als Torwart, besonders wenn du jetzt, wir sind ja ein bisschen meine Vita durchgegangen, sowohl in der Jugend nicht viel gespielt, als auch danach nicht viel gespielt. Ich glaube, ich habe in der U19 habe ich vielleicht 8-9 Spiele gemacht in 3 Jahren. Habe dann in 3 Jahren oder Herrenfußball 30 Spiele gemacht oder, ja, oder 40 vielleicht. Und habe dann nochmal 2-3 Jahre Pause gehabt. Also habe sehr wenig gespielt und dann auch mit den Unterbrechungen und wenig Rhythmus gehabt. Und dann klar auch mal die eine oder andere Verletzung. Und ich glaube, wenn man so seinen Stil gefunden hat und ja, wenn ich mir dann auch die Historie von allen anderen Torhütern angucke und dann auch jedes Jahr in der Bundesliga geguckt habe, okay, wer ist denn jetzt dieses Jahr der Beste gewesen oder die Besten? Das waren immer die über 30. Also da war selten jemand dabei, na klar, ein Newcomer, so, der dann auch mal wirklich eine gute Hinrunde gespielt hat oder so. Aber diese Konstanz und diese Top-Leistung konstant, das waren immer nur Torhüter über 30.
An was machst du das jetzt fest, wenn du sagst, du hast dir die besten Torhüter angeguckt?
Naja, die für mich besten. Nee, wo ich gedacht habe, okay, der hat eine richtig gute Hinrunde oder hat eine richtig gute Saison gespielt. Und Neuer Anfang seiner 30er, wo er, glaube ich, in seiner besten Phase war, Jan Sommer, Radetzky, so, das waren Trapp auch, das waren so alles so, ich glaube, die, wo die ihre Top-Saisons gespielt haben, da waren die 31, 32 oder so. Also sowohl auch die meiste Öffentlichkeit oder die meiste Aufmerksamkeit bekommen haben, weil nur daran orientiert man sich ja dann auch so ein bisschen. Ne? Also.
Aber war das dann auch so dieser Rhythmus, den du dann zu der Zeit schon hattest, dass du dich auch ein bisschen einfacher gegen Finn durchgesetzt hast? Weil Finn war ja dann in deinem späteren Verlauf deiner Karriere, also jetzigen Karriere bislang, dein härtester Konkurrent, würde ich sagen, und hat ja jetzt Woche für Woche beweist er ja auch, dass er auf einem sehr hohen Niveau auf jeden Fall unterwegs ist. Aber dort hattest du tendenziell kaum Probleme, dich durchzusetzen.
Ja gut, weil ich da halt auch schon so ein bisschen gesettelt war. Ne? Also das hilft natürlich dann mit einer Historie, mit Spielen, mit Erfolgen. Da einfach, ja. Ich war natürlich auch, wir sind sehr unterschiedliche Torhüter. Ich meine, Finn hat noch, also war schon, hat richtig früh, wurde er technisch super ausgebildet, also von der Torwarttechnik einer der besten, so die ich, mit denen ich zusammen trainiert hat. Und deswegen, wir waren, und ich war ja eher so ein bisschen, kam durch meine Größe, durch meine Präsenz, auch Strafraumbeherrschung und so ein Kram, wo der Finn am Anfang ja auch so ein bisschen seine Problemchen hatte. Und deswegen, meins hat, glaube ich, eher dann zu dem Zeitpunkt diesen Torhüter gebraucht, der das repräsentiert, als das, was der Finn repräsentiert hat. Das war eher so, glaube ich, eine Timing-Geschichte, bei welchem Verein gerade wer von uns beiden dann spielt.
Ich habe eben gefragt, an was du das ausmachst, mit der Beste zu sein, weil bei den Kickernoten bist du ja aktuell der beste Torwart der Bundesliga. Und es fehlt natürlich jetzt noch, eine Frage muss ich dir natürlich stellen, eine Sache in deiner Karriere, die du bisher einmal erleben durftest. In der U17 hast du einmal schon das Nationalmannschaftstrikot getragen. Wie viel würde dir es denn persönlich bedeuten, diesen Meilenstein noch einmal erreichen zu dürfen?
Ja, alles. Also extrem viel. Ist natürlich das, was jeder Fußballer so erreichen möchte, was auch das Maximum ist. Vor allem für so eine Fußballnation wie Deutschland irgendwie da mal auf dem Feld zu stehen, das Trikot anhaben zu dürfen. Und ja, das würde schon, wird schon nochmal auf jeden Fall einen Push geben.
Da ist dir die Trikotfarbe dann aber egal, oder?
Ja. Torwarttrikot lieber.
Thema Nationalmannschaft, wenn du da jetzt reinspringen würdest, da gibt es viele Torhüter, viele Trikotnummern sind vergeben. Würdest du dich dann also auch für die 27 entscheiden?
Rein hypothetisch, wenn die noch frei ist, ja klar.
Warum? Warum hast du die 27 eigentlich? Genau darauf will ich mich jetzt hinaus. Ist das einfach Zufall gewesen oder hast du dir die bewusst
ausgesucht? Nee, das war Zufall. Also als ich zurückgekommen bin, kriegen eigentlich so dann die jungen Spieler mehr oder weniger Nummern zugeteilt. Und ich habe die dann zugeteilt bekommen und hatte erst keine Connection zu der Nummer so. Hab die aber dann irgendwie, ich kann dir nicht mal sagen, warum, so nach und nach so gedacht, boah, die ist eigentlich ganz cool. Und dann, wo ich irgendwann mal die Chance hatte, irgendwie auf die 1 zu wechseln, habe ich gedacht, boah, nee, boah, jetzt eigentlich auch nicht so. Ich will jetzt auch nicht irgendwie was ändern. So, es passt gerade alles. Warum jetzt so Kleinigkeiten ändern, die vielleicht, keine Ahnung, dann wirst du viel öfter angesprochen auf, warum hast du jetzt die 1? Ist das jetzt repräsentativ für deinen Status oder sonst irgendwas? So, und ich wollte einfach in keine Richtung irgendein Fass aufmachen. Und deswegen bin ich immer bei der 27 geblieben. Und dann habe ich die aber die letzten Jahre auch immer aus Überzeugung gewählt, selbst wenn die 1 dann wieder frei wurde.
Okay. Wir wollen jetzt so ein bisschen ins Private rüberspringen oder so. Wir waren eben schon mal nah dran, aber ich würde jetzt vielleicht einfach kurz dazu kommen. Ich habe nach dem Leipzig-Spiel so ein, zwei Leute bei mir vor der Kamera gefragt, ob ihnen irgendwas zu dir einfällt. Einer davon war relativ zügig und wusste, was er fragen wollte. Und das war der Hanke und hat folgendes Thema angesprochen.
Hey Robin, just wondering, how are your muscles so big without eating meat?
Also dazu gleich zwei Sachen. Also zum einen, du isst kein Fleisch.
Ja.
Das war eine Entscheidung, die gewachsen ist. Warum?
Ja, mehr oder weniger gewachsen. Ist jetzt schon echt, ich meine, 5 Jahre, irgendwie sowas. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie Tagebuch geführt oder sonst was. Habe auch vor 2-3 Jahren irgendwie Weihnachten mal Fleisch gegessen. Aber im Prinzip ist das so, hat sich das ergeben eigentlich aus Tierwohlgedanke, wo wir dann angefangen haben, nur noch vom Bauernhof irgendwie einmal die Woche Fleisch zu holen. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, okay, eigentlich brauche ich es auch gar nicht mehr. Hab vor allem das aus, also es hat angefangen so ein bisschen mit, okay, wie kann ich so meinen Schlaf verbessern, weil ich irgendwie immer so ein bisschen Probleme hatte mit dem Schlafen. Und habe dann abends mal Fleisch weggelassen und dann wurde es direkt besser. Und dann habe ich das, hat sich dann nach und nach so entwickelt. Also es war jetzt kein bewusster Cut oder keine Doku, die mich da überzeugt hat, irgendwas zu machen gegen meinen Willen, sondern es hat sich einfach so entwickelt und fühle mich einfach sehr wohl damit und auch körperlich seitdem deutlich besser.
Also würdest du auch ganz klar sagen, dass dich sportlich, also dass du viel besser damit zurechtkommst, weil das Vorurteil bleibt ja immer so ein bisschen so, du musst, um stark zu sein, musst du Fleisch essen. Und da würde das dann ja wiederum wunderbar gegensprechen.
Ich glaube, das ist für jeden auch anders. Also gerade wenn man in Gesundheit irgendwie als Oberbegriff packt, ist der Mensch so individuell, wie wir aussehen. So, jeder braucht was anderes, jeder fühlt sich anders wohl, jeder verträgt andere Sachen besser. Für mich war das auf jeden Fall ein Schlüssel zu einem besseren Wohlbefinden. Also und fürs Training gibt es auch andere Proteinquellen, die du dann irgendwie findest. Und du musst dann natürlich ein bisschen mehr darauf gucken und vielleicht ein bisschen gezielter, weil ich dann am Anfang habe ich auch einfach, okay, ich habe das Fleisch weggelassen. Ne? aber du kannst nicht das Fleisch essen und dann wirst du nicht satt, weil du die ganze Zeit ein Kilo Nudeln essen musst, weil du sonst irgendwie nicht satt wirst. So, das war am Anfang so ein bisschen das Thema, wo ich dann erstmal da mit einem Plan rangehen musste auch. Und das habe ich am Anfang nicht gemacht, habe dann einfach mehr von den Beilagen gegessen, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Und dann habe ich darauf geachtet, dass es auch irgendwie andere Proteinquellen gibt oder so.
Wie ist denn das? Also ihr habt ja wahrscheinlich jetzt gerade auch zu Mittag gegessen von einem unserer verschiedenen Lieferanten hier oder auch nach dem Spiel bekommt ihr ja immer Essen.
Ja.
Gab es schon immer das Angebot, dass du hättest sagen können, okay, ich kann mich dort easy vegetarisch ernähren, oder hat sich das jetzt über die Jahre gewandelt?
Ist besser geworden. Ja. Also es war am Anfang wirklich schwer, weil dann halt auch unnötigerweise in der einzigen Soße, die es gab, war irgendwie dann Fleisch drin oder so. Ne? Es war halt... Aber es hat sich entwickelt und es hat sich sowohl in den Hotelaufenthalten als auch jetzt hier beim Mittagessen, als auch ja in jeder Phase, sobald Essen vom Verein gestellt wird oder sich gekümmert wird, dass wir was zu essen kriegen, ist auch immer was Veganes mittlerweile dabei.
Okay. Und ansonsten, also du nimmst auch eher das Essen, oder? Oder preparest du selbst was?
Nee. Man kriegt ja auch mittlerweile, es ist ja so einfach geworden. Also du kriegst ja jedes Restaurant eigentlich hat irgendwie was Vegetarisches, Veganes. Und ich bin da jetzt auch nicht, also klar, wenn es irgendwie geht, dann versuche ich natürlich, also Fleisch weglassen geht immer so. Und wenn man jetzt sagt, okay, man will eher auf die vegane Schiene, dann ist es vielleicht ein ganz bisschen umständlicher. Aber ja, mein Gott, wenn da jetzt in der Soße irgendwie, wenn es jetzt eine Joghurtsoße ist und halt mal kein Essigöl, dann isst man das halt, ne? Also ich bin da jetzt auch nicht so festgefahren.
Gibt es auch andere Sachen, die so aus dem privaten Bereich für deine, ich meine, ob es die körperliche Pflege, die Pflege der Muskeln oder sonstiges ist, was du da machst, außer vielleicht dann diese Feststellung für dich, dass ohne Fleisch du besser regenerierst oder besser schläfst?
Ja, viele Sachen. Also gerade hast du den Schlaf angesprochen, der ist, ja, habe ich immer wieder gemerkt, wie wichtig der ist. Und dass eine Nacht mal nicht so gut schlafen oder wenig schlafen okay ist. Aber wenn es dann zwei wird, dann muss man auf jeden Fall in der dritten gucken, dass man wieder auf seinen guten Schlaf kommt. Also Schlaf ist so eine Sache, wo ich vor einigen Jahren, also sowohl mit dem Einschlafen, aber jetzt dann auch einfach mit den Jahren gemerkt habe, okay, wie wichtig das ist und wie entscheidend das ist für eine gute Regeneration, für aber auch kognitive Fähigkeiten. Also du bist einfach, wenn du ausgeschlafen bist, ja auch wissenschaftlich bewiesen, kognitiv leistungsfähiger. So. Und wenn man das dann zum einen mal gesehen oder gelesen hat und dann auch noch an sich selbst wahrnimmt, ist, glaube ich, dann ist der entscheidende Punkt da, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt weiter verfolgen, weil das scheint mich irgendwie besser zu machen. Und aber auch alles in allem natürlich, wenn du besser werden willst, ist Nummer eins eigentlich immer verletzungsfrei bleiben. Weil du musst ja immer sonst wieder zu diesem Leistungsniveau zurückbringen, wenn du mal verletzt warst. Es ist ja wie nach einer Krankheit. Du gehst vorher jeden Tag joggen, dann kannst du mal zwei Wochen nicht. Dann joggst du bestimmt beim ersten Mal nicht so wie vor zwei Wochen, bevor du krank geworden bist. Ja. So, und genau das Gleiche ist es ja bei uns auch, dass du einfach gucken musst, dass du im Training bleibst, dass du fit bleibst und ja, kleinere Wehwehchen, die sich mal anbahnen, gar nicht erst groß werden lässt. Und da hilft natürlich Schlaf, da hilft alles andere. Die Physios helfen uns da, unsere Ärzte und Ernährung, alles Mögliche, Sauna.
Wie ist es, hast du dann, also als Torwart ist es ja nochmal entscheidender, Reaktionen, Entscheidungsfindung, Konzentration zu haben. Hast du eine bestimmte Routine vorm Spiel, dass du vielleicht irgendwie sagst, zwei, drei Stunden davor will ich nicht mehr auf dem Handy sein, nichts mehr lesen, wie auch immer?
Jein. Auch das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich war schon, früher war ich immer schon zwei Tage vorm Spiel so, dass ich gedacht habe, boah, mich soll keiner mehr stören und ich will eigentlich mich so ein bisschen abschotten, aber ja, dann ist der Körper einfach zu lange in dieser Spannungsphase und das ist auch nicht gesund. Ich habe so meinen Ablauf im Hotel dann nach dem Essen, wo ich dann eigentlich immer das Gleiche mache, wo ich mir dann die ganzen Szenen nochmal angucke vom Gegner, wo ich dann nochmal so ein bisschen meditiere, in mich gehe und dann Richtung Spiel. Und dann ist es nicht so, dass ich noch selbst wenn dann irgendwas
nochmal rein. Also ich registriere Sachen. Ich habe dann auch mein Handy noch an, aber ich reagiere dann auf nichts mehr. Also.
Kann man sich von Mainz 05 im Moment was abschauen?
Ich meine Sie.
In Sachen Aggressivität, Leidenschaft, das, was der Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge meinte?
Ich würde gerne die 18 Punkte haben.
Genau, dann wollen wir mal zum privaten Robin so langsam kommen und zu meinem Lieblingsthema dann vor allem oder unser beider Lieblingsthema. Kannst du dir vorstellen, auf was ich hinaus will?
Ja, du hast es ja schon mal kurz angedeutet. Hm? Oder nicht?
Vielleicht nicht.
Ja, dann bin ich gespannt. Dann weiß ich nicht so richtig.
Also ich persönlich würde sagen, ich kann mir das erlauben mit über 40 Jahren. Bei dir finde ich es immer ein bisschen überraschend, dass du schon ein, ich würde, sag mal ganz klar, ein reges Interesse an Rasenpflege hast.
Ach so. Ja, habe ich. Aber ich habe es auch wieder ein bisschen schleifen lassen. Gerade so, was jetzt so die Winterpflege und Herbst letztes Jahr angeht. Aber ja, ich hätte das gerne ein bisschen ordentlicher, als es ist, ja.
Ja, erläutere gerne mal für die Zuhörer, um was es überhaupt genau geht.
Naja, okay. Es geht darum, dass wir beide einen Garten haben und in diesem Garten Rasen verlegt ist. Und ja, wir irgendwann vor ein paar Jahren mal damit angefangen haben, uns immer zu fragen, wie unsere Resen aktuell aussehen. Resen?
Rasen,
Rasen
oder?
Rasen.
Rasen.
Gärten. Rasen. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und deswegen wird aber jetzt, ich habe dieses Jahr natürlich auch schon wieder noch nichts gemacht, aber so langsam. Wenn du sagst, okay, bald ist Frühjahrsdünger dran, dann mache ich das.
Ja, ich dachte, das könnten wir jetzt besprechen. Ich bin ganz nervös, weil das ja die Zeit ist, wo man nervös ist.
Deswegen sitzt du eigentlich nur hier. Ich will einfach nur über meinen Rasen lästern.
Richtig, ja, nee, nicht über deinen Rasen lästern. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich will halt wissen, teilst du die gleichen Sorgen? Was machst du? Hast du schon gekalkt oder nicht?
Ich habe noch nichts gemacht. Und er ist so huppelig schon wieder. Und ich bin da letztes Jahr hier mit dieser Walze, wo du dann Wasser reinfüllst und dann hat gefühlt auch überhaupt nichts gebracht. Eigentlich müssten die Jungs mal hier kommen und da mal drüber fahren, glaube ich, und das mal richtig walzen. Aber
wie schlimm ist es denn? Fragst du die Greenkeeper hier schon wirklich nach Tipps oder probierst du es noch?
Anfangs habe ich gefragt, ja, und dann habe ich das auch gemacht. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, dann, keine Ahnung, läuft da mal ein Hund rüber und bremst abrupt ab und dann will ich mich nicht auch jedes Mal aufregen, weil er zu perfekt aussieht und dann ist irgendwas rausgerissen. Ne? Deswegen habe ich es ein bisschen, nehme ich es jetzt lockerer. Aber trotzdem soll er besser sein als letztes Jahr.
Aber bist du jetzt schon so richtig modern? Also hast du einen Rasenroboter, so eine Sprenkelanlage, die so hochfährt?
Ja.
Johnny, natürlich.
Also, ja, habe ich. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Roboter und habe die Sprenkelanlage, ich glaube, letztes Jahr einmal benutzt. Also weil ich dann auch mal...
Einen guten Sommer für den Rasen.
Genau, wir hatten einen sehr guten Sommer, und also für den Rasen. Und man musste, ich habe gehört, oder ich habe das mir so erklärt, man muss den auch einmal leiden lassen. Also der muss auch mal eine Saison leiden, damit der erstmal richtig anfängt zu wurzeln und vielleicht wird er dann widerstandsfähiger. Weil am Anfang habe ich ihm, glaube ich, einfach immer das gegeben, was er gerade wollte. Und dann war er so verwöhnt.
Wie so ein Kind.
Und dann, genau, und dann hat es mal zwei Tage nicht geregnet und dann hat er direkt gemeint, er müsste jetzt wieder braun werden. So, und deswegen gehe ich da jetzt ein bisschen anders dran.
Du kannst Spray auch kaufen mittlerweile, ne? Beige.
Achso, ja, ja.
Kannst du so ein bisschen ansprühen mit Grün, das gibt's auch schon.
Das klingt mega nachhaltig.
Das, ja. Ich kann auch einfach dann ab und zu mal wachsen lassen und dann einfach draufkippen, ne? Die Reste.
Das Einzige, was ich mir jetzt gemerkt habe, ist, dass du nervös wirst, wenn schon ein Hund drauf bremst. Und ich dachte, ich wäre empfindlich, aber das, da hast du mich also...
Nee, das war anfangs. Ja, anfangs. Da bin ich ja jetzt entspannter, weil jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig.
Ich glaube, wir entlasten alle Zuhörer, wenn wir dieses Thema aber an der Stelle abhaken. Trotzdem will ich nicht ganz weg vom privaten Robin Sander. Ich habe heute Morgen nämlich zum Beispiel in der Recherche hier vorgelernt, dass du seit April 2021 Vater einer Tochter bist.
Ja, nicht, dass ich wüsste. Also
steht im Internet.
Wilde Gerüchte, aber so, wie, was alles im Internet steht, wundert mich das jetzt nicht unbedingt so extrem, aber ich habe es noch nicht gehört gehabt, das Gerücht. Aber ja, im Internet steht vieles.
Ansonsten würde ich vielleicht noch mal gerne darauf kommen, was ich weiß. Du kannst es natürlich gern verneinen oder auch tiefer reingehen. du bist Autoliebhaber, würde ich mal sagen. Oder ich weiß nicht, ob man so allgemein beschreiben kann. Du hast das ein oder andere Auto jetzt nicht so, auch überraschende Autos dabei, wie ein T4, glaube ich, oder?
Ja, aber das ist mehr so Familienauto. Okay. Also mit dem bin ich auch jetzt heute wieder da, aber ja, das ist eigentlich so ein Auto, was jeder, der es gerade braucht, der darf es fahren. Und mein Bruder fährt damit in Urlaub, in Skiurlaub und Campingurlaub im Sommer und so. Und ich brauche es im Moment, das Auto, und deswegen darf ich den jetzt fahren. Aber das ist eher so ein, sagen wir mal, Allgemeinheitsauto.
Okay. Wofür brauchst du einen Bulli im Moment?
Weil wir nur ein Auto haben, und wenn meine Freundin ein Auto braucht, dann brauche ich auch eins. Ich muss ja auch irgendwie herkommen. Also ich, dadurch, dass ich ja jetzt nicht hier um die Ecke wohne und mit Fahrrad ein bisschen weit und so, brauche ich ein Auto, und deswegen müssen wir fahren, beide.
War das für dich immer klar, dass du jetzt nicht nach Mainz hier in die Stadt ziehst, sondern immer noch quasi in deiner eigenen Heimat bleibst?
Nee, war nicht klar. Wir haben da auch zwischendrin mal drüber nachgedacht, auch damals, als wir dann wirklich überlegt haben, was wir machen, Wohnung, Haus, langfristig, wo wollen wir wohnen, was können wir uns vorstellen, war alles offen und haben uns dann eher so ein bisschen leiten lassen, was es denn so gerade auf dem Markt gibt und was wir uns gerne vorstellen, und ja, habe aber immer diese Sehnsucht nach, wie gesagt, nach einem eigenen Garten gehabt. Und da ist es dann hier an Häusern in Mainz auch immer sehr dünn besetzt und haben dann auch wirklich nichts Passendes gefunden. Und das war eher so der Grund.
Gut, dann würde ich sagen, können wir weiterkommen zu deinen Top 5 Gegenständen, die du uns mitgebracht hast.
Ja, ich fange mal direkt passend an. Ich habe nämlich meinen Autoschlüssel mitgebracht, weil, ja, also zum einen bin ich Autofan, zum anderen repräsentiert es für mich aber auch einfach Unabhängigkeit und Freiheit und hinfahren können, wo man will, und finde das eine der besten Erfindungen aller Zeiten, das Auto, und ja, fahre auch einfach gerne Auto, ist mir auch fast egal mit welchem, ja, deswegen Autoschlüssel. Dann mein Kopfkissen, was, sobald ich, oh, soll ich hier Werbung machen? Nee, ne?
Kannst du ruhig machen.
Ja, ja, das, also ein mobiles Kopfkissen, und das habe ich aber auch, also es ist mein Kopfkissen zu Hause, es ist, sobald ich eine Nacht weg bin, ist es dabei, ob im Urlaub, auf dem Auswärtsspiel oder sonst wie, das brauche ich einfach, weil in den Hotels oft unberechenbar, wie die so sind, was die da für Kopfkissen oder Bettdecke oder sonst was hinlegen. Und ein gescheites Kopfkissen ist mir schon ziemlich wichtig, deswegen.
Zeig mal gerne richtig. Also ich habe es gerade nicht so hundertprozentig.
Ja, es ist zusammengerollt, und deswegen ist es auch so praktisch, weil man es ja dann wirklich, das wird dann so ein bisschen, okay. Weißt du, es bläht sich jetzt gleich so ein bisschen auf. Aber eine gute Größe. Ich hatte früher tatsächlich immer mein Großes mit dabei. So, das war natürlich ein bisschen unhandlich. Aber das passt auch wirklich super in meinen Rucksack und überall rein. Deswegen ist es auch im Handgepäck jedes Mal, wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich irgendwo hinfahre, ist Kopfkissen dabei.
Das passt also auf jeden Fall. Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, die uns vielleicht nicht bei YouTube zuschauen, so, das war ja so ein Kopfkissen, halt so ein, halt. Ich würde sagen, typisches, von der Form her, Nackenkissen, was man dann so schön komprimieren kann, zusammenrollt, damit es einfach,
ja, schon ein bisschen, also das ist schon auf jeden Fall kein Nackenkissen.
Würde ich auch nicht,
weil, zustimmen. Entschuldigung.
Kann man ja auch nicht im Bus nehmen, so wirklich. Also das ist ja schon,
ja, okay, ihr meint jetzt, ja gut, aber es gibt also so Schlaf-Nackenkissen, nicht diese, die man sich um den Hals meint. Ich meinte schon ein Kissen und nicht diese Nacken-Hals.
Also kein Nackenkissen.
Ich habe auch zu Hause ein Nackenkissen. Das ist ein Kissen und nicht das, was man sich um den Hals macht. Das heißt so. Das stand sogar auf der Verpackung.
Echt?
Ja.
Also ich würde, am liebsten würde ich, zu Hause habe ich auch immer noch so ein, ich liebe so Seitenschläferkissen. Weißt du, diese langen, die sind auch so Schwangerschaftskissen oder so heißen die eigentlich.
Ja, ach, die, so ein langer Schlauch einfach, den man sich auch so zwischen die Beine legen kann. Ja. Ja. Stillkissen sagt man bei den,
Ja, das würde ich am liebsten noch mitnehmen, aber da gibt es keine kleine Variante. Aber das finde ich schon auch ziemlich gut. Sonst muss ich immer irgendwie die Bettdecke nehmen oder so im Hotel. Also da ist noch nichts erfunden.
Kompletter Seitenschläfer.
Nee, aber ich brauche irgendwie was zwischen den Knien und dem Arm. So. Und entweder muss ich dann zwei Kissen nehmen im Hotel oder eine Bettdecke oder keine Ahnung. Irgendwie muss ich dann improvisieren. Ich habe auf jeden Fall zu tun da.
Wie nervig.
Ja.
Und alles optimiert.
Ist ein Thema für mich.
Ich stelle mir auch das Bild großartig vor, wie du aus einem Bus aussteigst, in der einen Hand so eine Sporttasche, in der anderen ein Kissen.
Ich denke mal, das wird in der Sporttasche sein, aber.
Ja, ja, es hörte sich eben sehr groß an. Also ich meine jetzt nicht das Kleine.
Nee, das habe ich ja auch nie dabei. Ja. Das habe ich nicht dabei. Okay, ja, dann muss ich sagen, wird es jetzt nicht so einfallsreich. Ich habe mein iPad dabei, weil ich das einfach extrem viel benutze, auch immer unterwegs. Ob für, keine Ahnung, zum Fußball gucken oder Film gucken, Serie gucken, aber auch, keine Ahnung, mit Freunden FaceTime, E-Mails schreiben. Also extrem sinnvolles Teil habe ich jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren oder was und ist auch 0,0 in die Jahre gekommen. Deswegen kann man nach wie vor sehr gut benutzen. Eins meiner Lieblingsteile. So wie die Kopfhörer auch, gerade mit diesem Noise-Canceling-Effekt in ihr, als die rauskamen, habe ich erst gemerkt, wie gut die eigentlich sind. So. Weil nehmen wenig Platz weg, großer Effekt, gerade im Flieger oder, einmal zeigen. Ja.
Genau, einmal zeigen. Also du hältst in ihr Kopfhörer von einer bekannten Marke in der Hand.
Ja.
Das gehört auch zu deinen Lieblings.
Genau. Das heißt, du bist eher nicht so der Socializer auf der Rückfahrt, sondern bist eher so ein bisschen für dich.
Ja, meistens schon, ja. Also die erste Stunde oder so reden wir dann schon noch ziemlich viel so übers Spiel. Aber wenn sich das dann alles mal so ein bisschen gelegt hat oder wir gucken uns dann nochmal die Highlights an und dann geht's langsam so in die Abschottung und so ein bisschen, keine Ahnung, WhatsApp beantworten und vielleicht mal bisschen Musik hören, abschalten, so. Das kommt dann eher danach, aber das ist tatsächlich eher gang und gäbe als, ich bin jetzt auch nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, Kartenspieler oder dass wir jetzt da irgendwie was anderes noch groß spielen, sondern ich bin da auch ganz froh dann, wenn ich irgendwie mal ein bisschen Zeit für mich habe.
Bist du dann eher der Serien- oder der Filmetyp auf dem iPad?
Filme.
Was war so dein letzter Film, wo du so gesagt hast, der hat sich richtig gelohnt? Vielleicht auch im Kino, keine Ahnung.
Ich war letztens hier in Mainz im Kino und habe mir da diese European Tour von diesen Extremsporten, wie hieß das?
Ich weiß mal, das heißt Filmtour.
Ja, Filmtour.
Komplett an mir vorbei.
EOFT ist das, ne?
Ja.
EOFT, European, aber wofür steht denn das jetzt? Ja, ich kenne das, gibt schon super lang, bestimmt so 20 Jahre, immer wieder jedes Jahr. Ist so, es geht meistens immer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es so, ich sag jetzt mal, 5 Sportler aus verschiedenen Sportarten, aber da reden wir nicht über Fußball, Tennis, sondern eher sowas wie Rafting, Fallschirmspringen.
Ja, es waren 2 Kletterer, es war ein blinder Kletterer zum Beispiel dabei.
Ein blinder Kletterer?
Wahnsinn, also wirklich mit den Stöcken und hatte natürlich einen Vordermann mit einer Glocke, aber richtig krass. Und vor allem, also wenn ich da langlaufen würde, da würde ich schon 2-mal umknicken die ganze Zeit. So, und also weil das auch über Geröll ist, also jetzt dann später auch klettern richtig, aber es ist auch Wandern, ne? Und so richtig uneben und so. Also Mountainbike, Klettern, Skifahren.
Aber das ist wie eine Doku oder?
Genau, das ist wie so, sind wir Kurzfilme aneinandergereiht. So, das war das letzte Mal, dass ich im Kino war. Ansonsten, ja, so Marvel-Filme finde ich eigentlich immer ganz cool, so diese Superhelden. Auch nicht alle, aber die allermeisten.
Also Thor gefällt dir am besten?
Gefällt mir auch, nicht am besten. Am besten Iron Man, aber auch Thor.
Dann gerne dein...
Eine Sache habe ich noch. Mein Gel. Weil das brauche ich wirklich, sonst sehe ich wirklich richtig kacke aus.
Zeig's gerne noch einmal richtig in die Kamera.
Ja, hier. die stehen sonst überall hin ab und das ist tatsächlich eines der wenigen, die das dann auch wirklich spendigen können. Da steht Kleber drauf, das ist nicht umsonst, heißt das Ding so. Also.
Die das wirklich bändigen können, das in.
Ja, aber die werden auch so lockig dann.
Ja. Wann hast du die Haare auf?
Nachts.
Nur nachts?
Oder zu Hause?
So privat gar nicht.
Ja, selten. Im Sommer, ja. Im Sommer mal oder im Urlaub, wo mich keiner kennt, dann mache ich das, weil es sieht schon auch wild aus.
Okay.
Aber die sind jetzt auch schon einen Ticken zu lang wieder, glaube ich, um die offen zu tragen, deswegen. Aber sehr selten, ja. Die nerven auch eigentlich dann, wenn die offen sind, finde ich.
Du, also, keine Ahnung. Ja. Also ich, Johnny und ich können da jetzt nicht mitreden in dem Moment. Ja. Und da hast du nur Gel, das ist das Einzige, was du für deine Haare benutzt. Oder ist das bei so langen Haaren einfach noch, dass du, keine Ahnung,
nee, ich bin hast, tatsächlich,
hat Robin Zentner auch mehrere Haarpflegeprodukte?
Nee, gar nicht. Ich bin da wirklich, es tut mir schon fast leid, meinen Haaren gegenüber, dass die einfach nur dieses Gel kriegen und ein Shampoo und fertig und die müssen das überleben die ganze Zeit. Also, aber ich mache da nichts, ich bin da sehr faul, was das angeht. Weil sie ja eh immer zu sind, weißt du, sie müssen ja offen auch nicht gut aussehen, weil, oder gepflegt oder so, weil die ja eh nie offen sind.
Aber wie ist das jetzt? Also ich meine, hier wirst du ja auch manchmal unter der Woche 2-3 Mal duschen müssen, je nachdem, wie viele Einheiten ihr habt. Wäschst du dann deine Haare nie, damit quasi das Gel drin bleibt oder kommt es durch den Schweiß schon wieder raus und du musst nochmal nachmachen?
Also wenn wir 2-mal haben, dann wasche ich die nach dem ersten Training nicht, natürlich. Aber ja, sonst wasche ich die dann immer nach dem Training. Das Gel muss ja schon raus. Also das ist ja wirklich, okay. Wie gesagt, ist ja Kleber, ist ja kein Gel. Yeah. Ist ja Kleber. Der muss raus. Ja.
Auch. Es gibt so eine zweite Tube noch, falls es besonders doll halten muss.
Das stelle ich mir auf jeden Fall zeitintensiv vor.
Geht. Das Problem war, dass wenn ich jetzt so halblange Haare habe oder so kurze Haare wie ihr, weil ich ja nachts so viel Action habe, stehen die dann morgens in alle Berge. Und deswegen, ja, wegen meinen Kissen und allem.
Weißt du? Also bist du kein, also wegen den Kissen hast du nachts viel Action.
Ja, sonst nicht. Ja,
Das heißt, du bist kein Morgenduscher? Oder was? Weil normalerweise.
Nee, ich dusche vorm Training nicht.
Okay. Ja.
Nee, ich dusche vorm Training nicht.
Gut, dann würde ich sagen.
Also wir trainieren ja immer morgens, ne? Deswegen brauche ich ja davor nicht duschen.
Je nachdem, wie man morgens definiert.
Ja, 11 Uhr ist schon morgens. Ja, davor mache ich ja nichts. Was soll ich davor machen?
Das stimmt. Ja.
So, ich bin um 10 Uhr hier, ich stehe um 8 Uhr auf, dann.
Ja, wie jeder, alle. Niemand wird das anders machen.
Nein, es gibt doch Leute, die stehen um 6 auf oder um 5.
Ja, ach, aber nee.
Ich nicht. Deswegen, es passt so ohne Duschen in meinen Alltag.
Das ist ja okay. Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir noch eine letzte Pause und dann geht's in deine Top 11.
Wir sind der Auffassung, nicht nur ich glaube auch der gesamte Vorstand und das Umfeld, dass in der Arbeitsweise was geändert werden muss. Und das lasse ich auch nicht so stehen. Ich glaube, damit ist vieles gesagt, Herr Saftig.
Also wir wollen einmal quasi deine Top-Elf haben. Es geht aber nicht um die besten Spieler, mit denen du zusammengespielt hast, sondern einfach so, mit denen du auch vielleicht gerne selbst zusammen in einem Team wärst oder denen du gerne zuschauen würdest. Und noch einen Trainer am Ende. Muss aber niemand aus der Aktiven jetzt auch sein. Fang gerne mal an, überhaupt, was für eine Formation willst du denn haben?
Boah, das soll da einfach jeder spielen, wo er sich wohlfühlt. Ich muss ja nur 11 zusammenkriegen, ne? Okay. Also ich spiele am liebsten tatsächlich mit Dreierkette. Also Dreierkette, da kriege ich auch relativ schnell eigentlich 3 zusammen. Da würde ich, glaube ich, einfach Bello, Haki und Nico nehmen. So 3 super Typen, 3 Mainzer Legenden und ja, mit denen ich allen guten Kontakt habe und die ja auch die meisten noch hier sind. Und Haki ist im Herzen auch noch hier. Also die 3.
Was? Ist im März auch noch hier?
Im Herzen.
Achso, im Herzen. Ja, das stimmt natürlich. Du bist selbst hinten dran, der Tormann?
Ja, ich will ja mit denen zusammenspielen.
Okay.
Oder ich bin Spielertrainer.
Das kannst du auch sein.
Ja.
Du kannst auch, Dominik hat im Sturm gespielt in seiner Elf.
Ja, Halbzeit. Ich würde eine Halbzeit im Tor, eine Halbzeit im Feld.
Ah, okay. Ja. Dann muss aber dein Stürmer auch im Tor spielen
können. Ja, Yannick nehme ich dann in den Sturm.
Ah, okay.
Ja. Yannick ist dann nämlich im Sturm, weil mit dem habe
ich. Also einmal Yannick Huth für alle.
Genau, mit dem habe ich mich, glaube ich, sogar auch, der hat auch schon mal im Sturm gespielt, nicht im Tor und so. Also als wir damals in der Jugend waren. Ganz, ganz früher. Da, wo du aber auch schon hier warst, bestimmt.
Das kann sein, ja. Nee. Wann bist du hin? Was hatten wir?
2006, das müsste 2007, 2008 gewesen sein.
Ich bin 14. Viele wissen es auch gar nicht. Bassi war ja auch mal ein Nachwuchstorwart.
Ja, doch, weiß ich.
Für Florian Müller.
Ja, als Double, damit dein Gesicht auf dich gefotoshoppt wurde.
Richtig, ja.
Witzig.
Also es wurde mal ein Mannschaftsfoto gemacht. Flo war damals bei der Nationalmannschaft. Man musste das Mannschaftsfoto machen und deshalb bin ich auf diesem Mannschaftsfoto und wir haben nachher für alles, was rausging, einfach sein Foto auf meinen Körper retuschiert, weil wir die gleiche Größe haben. Das passte sehr gut.
Das war witzig.
Aber ich besitze auf jeden Fall ein Mainz 05 U 17 Mannschaftsfoto, wo ich als Torwart da in der Mitte sitze.
Das ist gut. Das kannte ich nicht. Will ich auch mal sehen.
Ich habe gerade überlegt, wer saß denn dann noch? Wenn ich für Flo der Ersatz war. Aber egal. Das glaube ich nicht. Noch mal das Thema hier. Wir sind bei deiner
bei meiner Elf, ja. Okay, ja, dann habe ich ja 4 schon mal. Leo will ich auf der 6 haben. Und dann Schwierig, schwierig. Brosi auf der rechten Bahn. Mhm. Phil auf der linken.
Also Philipp Mwene für alle.
Ja, genau. Puh. Ja gut, Johnny spielt auch auf jeden Fall. Aber der, wo? Ja, der ist so Hängespitze hinter Yannick.
Schreibt das jemand mit, dass wir nicht gleich so ein,
Warte mal, ich muss mal zählen, wie viele, ne?
Naja, es ist, wir haben auf jeden Fall eine Abwehrkette, wir haben einen Sechser.
Ja, einen Sechser, einen Zehner. Ja, wir spielen so 5-4-1 so, aber mit Raute dann die 4 vorne.
Ja, okay.
Ja.
Also noch zwei weitere Offensive.
Da, so. Und zwei in Halbräumen.
Ja.
Das sind. Boah, das ist schwer, ja. Ich gucke Jay schon einfach richtig gerne zu, Jay Sung, wie er Fußball spielt. Deswegen nehmen wir Jay und Paul, die passen da perfekt rein.
Also im Hintergrund,
weiß ich nicht.
Ich glaube, der Bruchweg fliegt gerade auseinander.
Mittagspause vorbei, wird jetzt wieder hier geackert.
Aber hier sind weiterhin Baustellen neben uns. So, das heißt, was habe ich richtig gezählt? Noch einen?
Nee, fertig.
Fertig?
Nee, dann wird
das ja kann nicht Jay auch und Paul, habe ich gesagt.
Noch. Paul.
Also. Paul, okay, dann haben wir. Ja, und Johnny spielt dann
hängende Spitze.
Ja, also diese 10 da, oder?
Ja, genau.
Und wenn Yannick die... dann haben wir es,
glaube ich. Dann gehe ich in Sturm.
5-1.
Ein Trainer 4, bist du auch.
Trainer bist du selbst.
Ja, genau. Spielertrainer. Oder Kuni.
Oder Kuni.
Okay. Als Cheftrainer aber.
Das wollen wir alle noch erleben.
Doch, großartig.
Gut, Robin. Dann würde ich sagen...
Haben wir es
mehr oder weniger. Vielleicht noch einen Blick zum kommenden Gegner. Gladbach haben wir jetzt im Hinspiel... Man hat sich mehr oder weniger egalisiert. Was müssen wir denn jetzt besser machen und was erwartet ihr von Gladbach?
Ja, Freitagabend in Gladbach, Bombenstimmung mit Sicherheit. Gladbach, eine spielerisch sehr starke Mannschaft, auch variabel, weil sie verschiedene Spielertypen gerade auch in der Offensive haben. Da müssen wir echt aufpassen, weil für sie auch ein Heimspiel Freitagabend, da werden sie mit Sicherheit alles raushauen. Wird extrem schwierig, wird eine Mannschaft, wo wir auf jeden Fall immer wach sein müssen, weil sie wirklich, wie gesagt, variabel sind. Aber wir werden unsere Chancen bekommen, müssen die eiskalt nutzen. Und wenn wir weiterhin so gut stehen wie in den letzten Wochen, dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir auch da gewinnen können.
Ich denke, davon sind wir alle überzeugt. In diesem Sinne, danke dir, Robin. Danke allen Zuschauern, Zuhörerinnen. Vor allem vielen Dank natürlich nochmal Bitburger, die diesen Podcast unterstützen. Basti, wie war deine erste Folge und was sind deine Schlussworte?
Genau ins Gesicht gehalten, weil er mir das vorher nicht gesagt hat. Ich glaube, ich muss da besser reinkommen, das merke ich schon. Auch mein erstes Mal hier ist verbesserungswürdig. Insgesamt hat es mir sehr viel Spaß gemacht und mir fallen jetzt so auf Knopfdruck keine guten Schlussworte ein.
Aber umso besser, dass du mir die Zeit gegeben hast zum Nachdenken, weil Robin muss noch eine letzte Tat vollbringen. Normalerweise nominiert immer der Vorgänger den nächsten Gast im Podcast. Ja. Dann mach das und das ist quasi unser Schlusspunkt.
Ich nominiere den nächsten. Naja, irgendwie war ja was mit Hanke geplant.
Ja, wir haben uns jetzt vorerst darauf geeinigt, dass wir erstmal nur bei deutschsprachig bleiben möchten.
Ah, okay.
Einfach, weil wir auch keine
Zuschauer. Der kann ja Deutsch.
Ja, aber wir haben gesagt, wir wollen ihm noch ein bisschen Zeit geben und wir wollen keine Zuschauer und Zuhörer so ein bisschen ausgrenzen.
Ja.
Deswegen gerne erstmal einen deutschsprachigen und die englischsprachigen werden dann aber auch noch definitiv irgendwann folgen.
Okay.
Es muss jetzt nicht zwingend der Spieler sein, ne? Vielleicht auch Staff. Also so wäre.
Ich glaube, dass aber die Spieler so die sind, von denen man das am ehesten gerne hören würde.
Ja,
Dadurch, dass wir vielleicht alle Moritz noch nicht so gut kennen, dann würde ich den gerne nominieren.
Top. Also, Moritz Jens, it is.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.